Ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Es ist Mittwochabend, Fußballabend. Deutschland spielt gegen Holland und wir haben das Thema Sehnsucht nach Gott. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Das stand gar nicht fest, als das Spiel und dieser Abend. Aber schön, dass einige hier sind. Sehnsucht nach Gott. Ich weiß nicht, ob das eine Überschrift über ein Kapitel Ihres Lebens ist. Oder ob das ein Thema Ihres Tages heute ist. Oder ob das sogar über Ihrem Leben insgesamt steht. Ich weiß nicht, ob Sie das so bewegt. Sehnsucht nach Gott. Aber bevor wir da etwas näher einsteigen und uns diesem Stichwort Sehnsucht nochmal etwas zuwenden, was da heißt das eigentlich? Sehnsucht zu haben, etwas zu ersehnen, etwas unbedingt haben zu wollen, etwas zu brauchen, ganz nötig. Bevor wir das näher sehen, will ich den Text einfach einmal lesen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann lesen Sie gerne mit. Ich lese einfach den ganzen Psalm 63 nach der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids steht oben drüber, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und deine Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber, sie trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahin gegeben. Und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Es endet gar nicht so romantisch. Es endet gar nicht so sehnsuchtsvoll und schon gar nicht voller Lob und Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen. So endet der Psalm nicht. Aber bevor wir zum Ende kommen, schauen wir uns den Anfang an. Sehnsucht nach Gott. Die Verse 1 bis 5 überschreibe ich mit die große Sehnsucht. Die große Sehnsucht. Die Verse 1 bis 5 in diesem Psalm. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal Sehnsucht hatten. Und wie Sie das Wort Sehnsucht überhaupt füllen. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie das Wort Sehnsucht hören als erstes? Denken Sie da eher an Schokolade? An ein Urlaubsparadies? So Palmen? Ein Strand mit weißem Sand, das blaue Meer? Ein Ort der Sehnsucht? Oder Berge? Einfach schönes Wetter, die Sonne scheint, es ist alles gut und es tut alles gut. Sehnsucht nach Wohlergehen, nach Frieden, nach Glück, nach etwas Schönem. Oder denken Sie bei Sehnsucht vielleicht eher an einen anderen Menschen? Ich habe Sehnsucht danach, einen anderen Menschen zu haben, einen Partner fürs Leben. Sehnsucht nach meinen Kindern. Sehnsucht nach einem Menschen, der Ihnen vielleicht schon vorausgegangen ist und nicht mehr auf dieser Erde lebt. Sehnsucht kann auch etwas mit Vermissen zu tun haben. Sehnsucht hat überhaupt mit einem Mangel zu tun. Wer Sehnsucht hat, der empfindet ein Anzeichen, der hat die Anzeige, es ist ein Mangel da, es fehlt mir etwas. Wir sind nicht vollkommen. Ich bin nicht perfekt. Mir fehlt jemand, mir fehlt etwas. Es ist etwas ganz Wesentliches, was fehlt. Wenn die Sehnsucht groß ist, dann ist es nicht, den Begriff Sehnsucht verwenden wir gar nicht für irgendetwas, was wir auch noch haben könnten, so etwas Zusätzliches. Irgendetwas, was man zum Leben nicht zwingend braucht, sondern Sehnsucht, das ist etwas sehr Tiefgehendes, etwas Wertvolles. Etwas, was wir ersehnen, wo wir warten, das fehlt richtig. Nicht etwas, was wir auch noch gerne hätten. Ein bisschen Sahne auf dem Kuchen. Sehnsucht, das ist eher der Hunger nach Brot überhaupt. Sehnsucht, das ist auch nicht so ein bisschen Lust haben oder Gelüste, so Gläschen Rotwein, besondere Sorte. Sehnsucht, das heißt dann schon richtig Durst haben, nach Wasser, nach dem Grundlegenden. Und genauso geht es damit. Gott, du bist mein Gott, den ich suche, den ich ersehne. Es dürstet meine Seele nach dir. Ich habe Durst nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ich bin ausgerichtet auf dich. Mir fehlt etwas ohne dich. Das ist eine ganz tiefe Einsicht. Salomo konnte das sagen. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir haben eine Ahnung davon, dass das Leben mehr ist als das, was wir hier erleben. Mehr als 90 Minuten. Mehr als 40, 30, 35 Jahre Arbeit und Erfolg. Mehr als ein paar Jahrzehnte Gesundheit. Wir haben eine Ahnung davon, dass 70, 80 Jahre nicht genug sind. Wir haben die Ewigkeit im Herzen. Wir leiden am Sterben. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. David erkennt das, wonach er eigentlich sucht. Das ist jetzt nicht heil rauszukommen aus einer kritischen Situation. Das ist nicht der Königsthron. Das ist nicht ein bisschen mehr Einkommen. Es geht um das Auskommen schlechthin. Es geht um das zu Gott kommen. Was mir eigentlich fehlt, das ist Gott. Was uns eigentlich fehlt, ist Gott. Wüste in der Seele. Im Hebräischen steht da der Begriff für Seele Nefesh. Wissen Sie, was das noch bedeutet? Nefesh? Im Hebräischen? Das wird mit Seele übersetzt. Es hat aber noch eine andere Bedeutung. Und die ist ganz interessant im Hebräischen. Es beschreibt nämlich einen Körperteil. Genau, die Kehle. Das kann man sich gut merken, weil sich Seele und Kehle im Deutschen reimt. Hier, die Kehle, die Gurgel. Also das, wo das Wasser durchfließt, wenn wir trinken. Die Kehle, die ganze Bedürftigkeit des Menschen ausspricht. Wenn Nefesh dasteht, ist immer der ganze Mensch gemeint in seiner Bedürftigkeit. Wir sind Menschen, die Hilfe brauchen. Wir sind Wesen, die nicht für sich perfekt sind, sondern wir sind angewiesen auf etwas von außen. Wir brauchen Wasser, um zu leben. Wir brauchen Gott, um zu leben. Der Mensch in seiner Bedürftigkeit. Wir sind bedürftige Wesen. Das sind wir. Und jetzt ist es so, dass wir dazu neigen, diesen Mangel, der da ist, diese Sehnsucht, die wir empfinden, irgendwie zuzuschütten. Es ist ein Loch da in der Seele, dieses Verlangen, und wir neigen dazu, das irgendwie zuzudecken. Man kann das irgendwie füllen, man kann es kompensieren, diese Sehnsucht nach Gott. Das kann verdeckt werden. Immer wieder mal bricht es auf und wir spüren sie, aber allzu oft spüren wir sie gar nicht mehr. Darf ich Sie darum heute Abend mal fragen, haben Sie das eigentlich, Sehnsucht nach Gott? Empfinden Sie das eigentlich noch? Ist das hier Ihr Gebet, was David hier spricht? Meine Seele dürstet nach dir. Wie dürres Land, mein ganzer Mensch, alles, was ich bin, verlangt nach dir. Mein Gott, ich sehne mich nach dir. Ist das eigentlich Ihr Gebet? Oder sind Sie nicht viel zu satt? Und eigentlich zufrieden. Eigentlich nach Durst. Also ich meine natürlich nicht nur äußerlich, sondern im Blick auf den Glauben. Haben Sie Sehnsucht nach Gott? Merken Sie, dass Ihnen etwas fehlt? Es ist ein Geschenk, wissen Sie. Es ist ein Stück Gnade, wenn uns bewusst wird, dass uns etwas fehlt. Dass wir Gott brauchen. Dass wir einen Retter brauchen. Einen Helfer. Dass unser Leben hier nicht genug ist. Dass wir mit James Bond die Einsicht haben, diese Welt ist nicht genug. So heißt einer der Filme. Diese Welt ist nicht genug. Die reicht nicht. Ich brauche mehr. Haben Sie diese Sehnsucht noch? Die große Sehnsucht gehört zum Glauben dazu. Und es ist ein gutes Gebet, wenn wir Gott darum bitten, lieber Herr, weck in mir neu die Sehnsucht nach dir. Ich spüre das gar nicht, ich empfinde es gar nicht. Ich bin so satt, so lau, so gleichgültig. Weck die Sehnsucht in mir. Mein Verlangen nach dir. Das stellt David also fest. Ich habe große Sehnsucht. Und jetzt zieht er eine doppelte Konsequenz. In Vers 3, so schaue ich, darum schaue ich aus nach deinem Heiligtum. Ich suche dich also. Ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Das Heiligtum, an das David denkt, was ist denn das? Zur Zeit damals, ja, bitte? Ja, der Tempel stand ja noch gar nicht. Also dann sahen wir im Grunde die Stiftshütte. Also der Ort der Gegenwart Gottes ist ja dann später im Tempel, das Heiligtum. Damals die Lade, die Bundeslade war ja noch unterwegs. Aber das war der Ort, wo Gott ist, wo er versprochen hat, da bin ich. Der Ort, wo Gott wohnt. Dort, wo Gottesdienst gefeiert wurde. David empfindet, dass er in seinem Herzen, in seinem ganzen Leben eine Sehnsucht nach Gott hat. Und jetzt geht er, macht er sich auf die Suche am richtigen Ort. Ich halte Ausschau nach deinem Heiligtum. Er richtet diese Suche aus am Gottesdienst. Er sucht dort, wo Gott versprochen hat, dass er ist. Das ist wichtig. Wenn wir Sehnsucht haben, dann hilft es uns, wenn wir Durst haben, hilft es uns nicht, wenn wir in der Wüste herumrennen. Wir müssen dorthin gehen, wo Wasser ist. Und wo Gott sagt, es gibt etwas zu trinken, dein Durst wird gestillt. David sucht Gott in seinem Heiligtum, dort, wo er sagt, da bin ich. Er sucht nach dem Gottesdienst. Für uns dort, wo Gott uns sein Wort gibt. Heute Abend hier. Der Gottesdienst, die Gemeinschaft. David sucht dort, wo Gott gesagt hat, da bin ich. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zusammenkommen, da bin ich. Da bin ich gegenwärtig, da bin ich da, da schenke ich aus. Da bewirte ich. Da gibt es Wasser zum Leben. Wir müssen dort suchen, worauf eine Verheißung liegt. Sehnsucht stillen, das können wir überall versuchen. Der ganze Markt der Religionen sind so Sinnstiftungsangebote, versprechen Sehnsucht zu stillen. Aber nicht nur Religion tut das. Das kann ja auch ganz, was ganz anderes sein. Die Zeit, die wir irgendwie verbringen mit unseren Freizeitbeschäftigungen, unsere Hobbys, unser Geld. Das, woran wir unser Herz hängen, was uns erfüllt, unser Auto. Die Ordnung, die wir haben. Es kann sogar die Familie sein, um die wir uns immer kümmern. Und schaffen und schuften. So vieles kann uns abhalten, am richtigen Platz zu suchen. Uns kann vieles ausfüllen auf dieser Welt. Und das ist schön und gut, dass wir auch vieles genießen. Aber unsere Sehnsucht wird letztlich gestillt und erfüllt, wenn wir dort suchen, wo Gott es verheißt. Wo er sein Versprechen gibt. Wo er selber ist. David schaut aus nach dem Heiligtum Gottes. Denn deine Güte, sagt er, ist besser als Leben, das weiß ich. Du meinst es gut mit mir, du gibst mir alles. Das ist besser als alles Leben, das ich mir nehmen kann. Darum suche ich an diesem Ort. Darum preise ich dich. Es ist interessant, dass in diesem Psalm immer wieder so zwischendurch ein Lob auftaucht. Da gibt es eine Passage, wir kommen dann gleich dazu, wo das Lob ausführlicher dargestellt wird. David lobt Gott. Aber zwischendrin, auch hier, als er seine Sehnsucht stillt, da kommt das gleich mal hoch. Meine Lippen preisen dich. Und er sagt dann, zweite Folge, also ich suche nach deinem Heiligtum. Und er sagt dann im nächsten Vers, so will ich dich loben mein Leben lang. Meine Hände will ich in deinem Namen aufheben. Ich will dich loben. Ich will mir vor Augen halten, du bist es, der meine Sehnsucht stillt. Und wenn wir Gott loben, dann bleibt es in unserem Herzen, bleibt es präsent. Wenn wir ein Loblied auf den Lippen haben, egal jetzt welcher Musikstil und ob das ein neueres Lobpreislied ist oder ob das so ein ganz wertvoller Choral ist wie der, den wir gerade eben gesungen haben, ist eines meiner Lieblingslieder, bei dir Jesu will ich bleiben. Aber so ein Lied auf den Lippen, wenn ich mir das vornehme, das will ich singen. Das hält in mir wach, wohin ich meine Sehnsucht richten kann. Das hält auch die Sehnsucht wach, aber zugleich die Richtung, wo sie gestillt wird. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ich will stets, immer in deinem Dienst stehen. Nichts, gar nichts soll mich von dir vertreiben. Ich will auf deinen Wegen gehen, mein Leben lang. Die Sehnsucht ausrichten auf den Ort hin, wo sie gestillt wird. Die große Sehnsucht. Das ist das Erste in diesem Psalm, die ersten 5 Verse. David empfindet ganz gesund, auf ganz gute Weise diese Sehnsucht. Und es ist gut, wenn wir uns die Frage mitnehmen, habe ich auch diese Sehnsucht? Und das Gebet, Herr Jesus, weck in mir die Sehnsucht nach dem Himmel. Die Sehnsucht danach, bei dir zu sein. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Die Sehnsucht zu lieben. Weck in mir die Sehnsucht. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die Sehnsucht zu haben. Halten wir als Erstes fest. Jetzt kommt das Zweite. Nach der großen Sehnsucht, die große Freude. Die große Freude, das ist meines Herzens Freude, ab Vers 6, meines Herzens Freude und Wonne, dass ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Also, was unterscheidet denn Freude vom Lachen? Irgendjemand hier, der sich schon mal gefreut hat? Oder so? Es hängt zusammen, das überschneidet sich auch, klar. Aber es ist doch nochmal ein anderer Akzent. Ich freue mich oder ich lache?
Freude hält länger an wie das Lachen.
Ja, hält länger an.
Spontan lachen.
Lachen kann spontan sein, ist ein bisschen oberflächlicher. Man lacht über einen Witz, aber man freut sich eigentlich nicht über einen Witz.
Freude ist im Herzen.
Die Freude ist tiefer. Ja, im Herz, die betrifft mich mehr, die betrifft mich ganz eigentlich. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich an meinen Kindern. Ich freue mich über ein großes Geschenk. Lachen oder lächeln, das ist so höflich. Ach ja, nett. Aber lachen ist was anderes. Oh, vielen Dank. Kinder lachen, wenn die sich freuen über etwas. Freuen ist mehr als lachen. So. Und was ist jetzt eigentlich Wonne? Was unterscheidet denn Wonne von Freude? Das ist nicht so alltäglich, der Begriff Wonne. Kaum jemand wird ihn heute schon mal verwendet haben. Was ist Wonne? Was heißt das eigentlich?
Eine Etage tiefer.
Nochmal tiefer, gell? Das ist irgendwie... Ja, das ist nochmal mehr als Freude. Es ist größer, es ist tiefer, es füllt mich aus. Das ist eine echte Wonne, eine echte Wohltat. Das tut gut. Da ist etwas Friedevolles dabei. An was denken Sie denn, wenn Sie Wonne hören? Soll ich Ihnen mal sagen? Kalter Wintertag. Sie waren 3 Stunden draußen, es war nass und kalt und Sie liegen in der heißen Badewanne. Eine Wonne oder so. Also so etwas in die Richtung. meine Freude und Wonne. Müssen wir mal klar machen, was da steht. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich, Gott, mit fröhlichem Mund loben kann. In diesem einen Satz, da kommt Freude vor, da kommt Wonne vor und dann wird nochmal gesagt, der Mund ist fröhlich, das kommt auch noch. Da kommen so viele Freudenbegriffe auf einen Schlag, das verkraftet der normale Mensch gar nicht, der Schwab schon gar nicht, das ist nochmal zu viel. So viel Freude, so viel Glück in dieser Dichte. Das ist meine Freude und Wonne, Gott, wenn ich dich loben kann. Lob hat etwas mit der Tiefe unseres Lebens zu tun, unserer Seele. Lob ist nicht etwas, so eine Stimmung, in die man sich mal hineinversetzt. Gott zu loben, das heißt, sich zu freuen daran, dass Gott da ist, dass es gut mit mir meint, an seiner Güte. Güte heißt doch, Gott meint's gut. Aus dieser Tiefe kommt das. Freude, Wonne, fröhlich sein, dass ich dich loben kann. Also mit dieser Tiefe hat es was zu tun. Das geht tiefer. Jetzt alle, die doch gerne ein bisschen Fußball gucken wollen, mich jetzt auch interessieren, muss ich gestehen. Aber das ist mehr als ein 5:0 über Holland. Diese Freude. Darüber freue ich mich auch. So. Oder wenn der VfB mal gewinnt, da freut man sich auch. Aber das geht nicht so tief. Das Lob Gottes geht tiefer, viel tiefer. Es ist die tiefste Freude, die ein Mensch empfinden kann, Gott zu loben. Ich behaupte das mal so. Es gibt keine tiefere Freude im Leben, als Gott loben zu können. Jesus, meinen Herrn, der für mich gestorben ist, der alles für mich gegeben hat, der mein Retter ist. Genau so begründet es David. Da steht nämlich in Vers 8, denn du bist mein Helfer. Helfer, das heißt Retter, mein Fürsprecher. Du bist der, der für mich eintritt. Du bist der, der alles für mich gibt. Das ist der tiefste Grund des Lobs. Wenn mir Jesus groß wird, was er für mich getan hat am Kreuz, dass er mich so liebt, dass er alles für mich gibt und dass mir deshalb auch alles vergeben ist, weil Jesus alles gegeben hat. Wenn mir das groß wird, Jesus hat alles für mich gegeben, damit mir alles vergeben ist, damit ich leben kann. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, das gilt mir. Ich darf leben mit ihm. Jetzt und für immer, da wächst ein Lob, das tiefer geht als alle andere Freude. Deswegen können wir uns trotzdem freuen am Fußball, an der vollen Badewanne und an der Schokolade und an was sonst. Aber die Freude geht tiefer. Das ist die Freude an Jesus, die Freude an Gott. David hat Jesus noch nicht gekannt, aber er wusste, Gott ist mein Retter. Von ihm kommt mein Heil her. Er wusste noch nicht durch wen und wie, aber er wusste doch, Gott ist sein Helfer, sein Retter. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Jetzt, kleiner Frohlockungstest, denken da. Wie klingt eigentlich frohlocken? So nett. Frohlocken? Und wie klingt jauchzen? Es hat schon irgendwie mit Juchzer oder sowas, ja? Wenn die sich freuen, ja, wenn Kinder sich freuen und strahlen und da auch mal so ein Juchzer kommt. Frohlocken hat etwas mit euphorischen Lauten zu tun. Man freut sich richtig. Und das findet Ausdruck. In dem Psalm, da hat so viel Überschäumendes drin. Man kann den so lesen, wenn man nur so halb liest und liest den so runter im Halbschlaf. Aber man verkennt völlig, was da drin steckt, wie viel Leben da drin ist. Und es ist Leben, das ganz gebunden ist an das, was Gott mir bedeutet. Er stillt meine Sehnsucht. Die große Freude, weil Jesus die große Sehnsucht stillt. Wir haben einen großen Mangel, das stellen wir fest, weil wir Sünder sind. Wir sind Sünder. Wir sind Mangelwesen. Aber wir sind angenommen und reich beschenkt. Wir können das sagen mit Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du gibst mir alles, was ich brauche. Meine Seele dürstet nach dir, heißt sie, und im Psalm 23, du schenkst mir fast voll ein. Halbe. Nein, da steht voll. Ganz voll. Du gibst mir alles, was ich zum Leben brauche. Voll. Volle Kanne. Volles Glas. Volles Leben. Du schenkst mir voll ein. Du stillst meine Sehnsucht. Und darum, diese große Freude hat auch etwas mit der Bibel zu tun. Der Glaube hat eine Freude. Wir freuen uns an Jesus, wir freuen uns an der Vergebung, wir freuen uns an der Bibel, an seinem Wort. Das ist nicht eine lästige Pflicht. Man sollte mal wieder in eine Bibelstunde, in eine Gemeinschaft gehen, in so einen Abend wie heute. Man sollte mal wieder in der Bibel lesen, weil sich das gehört als Christ, so eine fromme Übung. Nein, das hat etwas mit Freude zu tun. Wenn ich zu Bett gehe, dann denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, dann sinne ich über dich nach. Dein Wort, das bewege ich, das habe ich vor Augen. Ich gehe damit um, das prägt mein Leben und darin liegt eine tiefe Freude. Und wir sind abhängig von diesem Gott. Wir merken das. Wir sind abhängig, wir brauchen ihn. Meine Seele hängt an dir. Es gab früher mal ein Lied von der Band Schulze. Das ist bestimmt 20 Jahre her oder so, oder ein bisschen länger. Da hieß es, meine Seele hängt an dir wie ein freier Mann am Fallschirm. Kennt das irgendjemand? Das sind so die um die 40 sind. Habt das in ihrer Jugendzeit vielleicht mal gehört. Also ein gutes Bild. Meine Seele hängt an Gott wie ein freier Mann am Fallschirm. Ich bin frei. Ich fliege, aber ich falle nicht, ich stürze nicht in die Tiefe, ich bin abhängig davon. Aber Gott hält mich. David sagt, unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Ich bin beschützt, behütet, beschirmt. Meine Seele hängt an dir und deine rechte Hand hält mich. Das ist etwas ganz Großartiges. Und das kommt in der Bibel, gerade im Alten Testament, immer mal wieder vor. Gottes rechte Hand hält mich. Wissen Sie, es ist schon so, dass wir immer wieder fallen. Wir fallen auch immer wieder in Schuld. Wir fallen immer wieder in ein Loch. Wir fallen in das Sehnsuchtsloch hinein. Und wir fallen auch in Abhängigkeiten, in Süchte hinein. Und wir fallen immer wieder in Schuld, in Verstrickungen. Wir gehen immer wieder zu Boden. Wir tanzen unser Leben nicht als Christ. Immer frohlockend, das geht nicht. Wir fallen auch in Leid hinein, Krankheiten, in Schweres. Und wir fallen in Zweifel. Wir können im Loch der Depression sitzen. Wir fallen immer wieder. Und es kann auch sein, wir spüren das. Wir erleben das so. Ich falle. Aber es gilt auch das, was David sagt. Deine rechte Hand hält. Gottes rechte Hand hält mich fest, gerade dann, wenn ich schuldig bin. Jesaja 41, Vers 10 steht das großartige Wort, die Zusage Gottes an Israel, die wir aber auch je für uns persönlich nehmen dürfen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit reicht nicht. Mit deiner Gerechtigkeit kommst du nicht weit. Ich mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner Aufrichtigkeit, mit meinem Leben, mit meiner Bilanz komme nicht weit. Ich könnte hier nicht stehen, wenn es darum ging, hier mich vorne hinzustellen, irgendwie als Vorbild. Was mich ausmacht, ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine. Jesus hält mich. Seine Gerechtigkeit gilt mir. Und wenn ich falle, wenn ich alles kaputt gemacht habe, deine rechte Hand hält mich. Es ist die rechte Hand seiner Gerechtigkeit. Gott hat alles gut gemacht. Allein seine Gnade genügt. Jesus allein genügt und allein der Glaube an ihn genügt. Mehr braucht es nicht. Das ist die Entdeckung der Reformation, die Neuentdeckung. Christus allein, Jesus allein. Das reicht, aber das reicht auch gewiss. Deine rechte Hand hält mich. Meine Seele hängt an dir. Das ist die große Freude. Wir sind gehalten. Die große Sehnsucht, die große Freude. Und jetzt wären wir eigentlich so weit, dass wir sagen können, jetzt machen wir Schluss. Jetzt ist doch eigentlich gut. Eigentlich wäre jetzt alles okay. Wir haben das mit der Sehnsucht gesehen und mit dem Loch, in das wir immer wieder fallen und das uns Gott trotzdem hält. Wir haben gesehen, dass wir Grund haben zum Klagen, aber auch zum Loben. Dann könnten wir jetzt doch abschließen. Aber jetzt geht der Psalm eigenartig weiter. Und das ist so ein bisschen ein Stachel. Das tut uns etwas, das fällt uns ein bisschen schwer. Ich überschreibe den letzten Abschnitt, den dritten, mit die große Hoffnung in großer Not. Die große Hoffnung in großer Not. David sagt, Vers 10, sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Gerade hat er den Blick auf Gott gerichtet. Seine rechte Hand hält mich fest. Ja, ich bin gehalten. Er hat gejubelt, frohlockt, mit fröhlichem Mund, er preist ihn, hat das Lob auf den Lippen, all das haben wir noch im Ohr, Freude und Wonne. Er sieht auf Gott, du hältst mich fest durch deine Gerechtigkeit. Sie aber, und jetzt geht sein Blick weiter, er sieht die anderen. Er hat Feinde. Wir wissen gar nicht, von wem er redet. Wir können den Psalm auch nur schwer verorten. Es ist eine Stelle angegeben in manchen Bibeln, wo das vielleicht einen Platz haben könnte im Leben Davids. Aber das wissen wir nicht genau. Das ist ein Psalm, den er vielleicht auch mehrfach gebetet hat. In der einen Lebenssituation geschrieben und dann Jahre später wieder gebetet. So wie wir den Psalm auch in unterschiedlichsten Lebenssituationen uns zu eigen machen können. Auf jeden Fall hatte er Feinde. Sie aber, sie trachten mir nach dem Leben. Das Leben gibt ihm doch Gott. Deine Güte ist besser als Leben. Gibt ihm alles. Die trachten mir danach, die wollen dir es wegnehmen. Der stärkste Glaube, wissen Sie, ist angefochten. Es gibt die Anfechtung. Und es gibt Feinde. Für David waren es leibhaftige Feinde, das waren Menschen. Sie trachten mir nach dem Leben. Es gibt viele Christen, die genau das erleben. Die so dankbar sind, dass es diesen Vers 10 gibt. Die Zahlen von Open Doors, der Organisation, die sich vor allem um verfolgte Christen kümmert und müht und darauf aufmerksam macht, die Zahlen sind erschreckend. Etwa 100 Millionen Christen weltweit sind demnach aktuell verfolgt. 100 Millionen. Das ist mehr als Deutschland Einwohner hat. Das sind so etwa 80 Millionen, ganz grob. Und hier etwa 100 Millionen Christen, die gerade verfolgt sind. Nicht nur irgendwie benachteiligt, sondern verfolgt. Bedroht an Leib und Leben. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Das ist ein Satz, den die Gemeinde im Iran ständig vor Augen hat. Und in Nordkorea. Und in vielen Ländern Afrikas. In islamischen Ländern, in kommunistischen Ländern. Sie trachten mir nach dem Leben. Und wir haben eine Ahnung davon, wenn wir zwar keinen Mord erleben, aber durchaus auch Rufmord. Wenn Artikel erscheinen über Christen, die Spott und Häme ausgießen über sie, die sie beschmutzen, in den Dreck ziehen. Oder wie jetzt erst in der letzten Woche über den ERF wieder ein Artikel erschien. Wer das so unbedarft liest, der muss denken, was ist das für ein Piratensender? Das ist noch viel zu, ist gar nicht Schimpfwort genug. Fundamentalistisch. menschenfeindlich. Ein Sender, der, weil er Homosexualität an irgendeiner Stelle in Frage gestellt hat, als eigentlich nicht duldbar gilt, etwas Übles, das es nicht geben darf in unserem Land. Immer wieder gibt es solche Artikel, solche Medienberichte. Und wer es unbedarft liest, muss schon den Eindruck bekommen, diese Christen, also ich weiß auch nicht, irgendwas wird schon dran sein mit diesen Christen und den Pietisten und Charismatikern und Evangelikalen und welche Etiketten es dann gibt. Wird alles in einen Topf geworfen. Taliban mit anderen Mitteln. Im Grunde alles das Gleiche. Es ist immer die gleiche Linie, wie das läuft. In so vielen Berichten. Wir haben eine Ahnung davon, was es heißt, in Misskredit gebracht zu werden. Manche von Ihnen wissen, ich habe bis vor knapp einem Jahr den Jugo in Stuttgart geleitet, mit in der Stiftskirche. Damals, und da hatten wir auch die Ehre, in so einem Film vorzukommen, mit dem Jugendgottesdienst vor ein paar Jahren, den der WDR gedreht hat, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Hardliner des Herrn war der Titel. Gehört der Kern auch dazu. Hardliner des Herrn. Und der Jugo in der Stiftskirche dargestellt wie eine Massenmanipulation. Und wer das sieht, als unbedarfter Zuschauer, der denkt, oh, also da kann ich meine Jungen nicht mehr nachschicken. Sie trachten nicht nach dem Leben, aber man macht Meinung, man macht Stimmung, man schafft eine Atmosphäre des Misstrauens. Ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die Panik machen und eine düstere Stimmung machen und auch im Blick auf die Medien. Wir können ganz fröhlich in dieser Welt leben, weltzugewandt. Und doch, das nehmen wir schon wahr, es gibt solche Bedrohungen. Es gibt solche Nöte. Es gibt auch diese David-Erlebnisse bei uns. Aber David weiß, Gottes Gerechtigkeit kommt zum Ziel. Über die Feinde, die ihn bedrohen. Und wir bleiben jetzt mal bei den menschlichen Feinden. Es gibt, wie gesagt, auch die Anfechtung, die mir meine Schuld vorhält. Es gibt die Krankheit, die mir zum Feind werden kann. Es gibt so vieles, was mir zum Feind werden kann. David weiß, die, die dafür Verantwortung haben, werden zur Rechenschaft gezogen. Sie werden in den Tiefen der Erde, in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Dreifach drückt er aus, dass die, die ihm jetzt Unrecht tun, einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Gott schafft Gerechtigkeit. Das bedeutet das Gericht. Wenn wir davon reden, dass wir einmal von Gott gerichtet werden, dann hat es auch damit zu tun, dass es einmal Gerechtigkeit gibt, die wir hier nicht erleben. Die Gerichtsbotschaft ist eine Trostbotschaft. Denken Sie einmal an die Menschen, an die Christen auch im Dritten Reich. Die Bonhoeffer und Co., die dort gelitten haben, auch an die Juden und viele andere Menschen, die hier zu Tode gekommen sind, die gepeinigt wurden. Es wird eine Gerechtigkeit geben, auch wenn diese Welt sie nicht gibt. Aber Gott wird einmal richten. Das Gericht ist eine Trostbotschaft. Und das ist genau die Hoffnung, die David hat. Auch dort, wo mir Unrecht widerfährt. Ich habe eine große Gelassenheit. Auch dann, wenn ich gemobbt werde. Wenn ich zu Unrecht mit Schmutz beworfen werde. Wenn mir es schwer gemacht wird, wenn ich selber schlecht gemacht werde, wenn sie meinen Ruf beschädigen, wenn ich durch die Zeitung geschmiert werde, wenn mir Übles widerfährt, Gott wird einmal Recht richten. Ich kann mich nicht ins rechte Licht rücken, das schaffe ich nicht. Aber einmal wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Es wird eine Strafe geben für die, die Böses tun. Das ist eine Hoffnungsbotschaft. Aber, so schließt er, der König freut sich in Gott. Er kehrt zur Freude zurück. Der König, da meint er zuerst mal sich selber. Der König, weil er zum König gesalbt ist. Ich freue mich in Gott. Aber darüber hinaus, jeder, der sich auf diesen Herrn verlässt, jeder, der eine Hoffnung hat, der seine Hoffnung auf Jesus setzt, kennt diese königliche Freude. Der ist ein Königskind. Und kann der sagen, der König freut sich in Gott. Trotzdem, es gibt eine große Hoffnung in großer Not. Auch in großer Not gibt es diese große Hoffnung. Wer bei ihm schwört, wer sich zu ihm hält, der darf sich rühmen. Denn die Lügenmäuler werden einmal gestopft werden, so endet. Die, die jetzt sich ihr Maul über mich zerreißen, werden einmal zur Rechenschaft gezogen. Sie werden gestopft werden. David hat Verleumdung erlebt, offensichtlich. Und er hat darunter gelitten. Aber er weiß, die, die Lügen verbreiten, haben nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und das ist ein großer Trost. Eine große Hoffnung in großer Not. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass Rolf Schäffbuch vor einigen Tagen heimgegangen ist, am letzten Samstag, in der Nacht auf den Samstag. Am Freitag wird die Trauerfeier sein und die Beerdigung. Komtal. Viele, die ihn kennen und mit ihm ein Stück Wegs gegangen sind, manche Jahrzehnte, empfinden das schmerzlich, ein schmerzlicher Verlust. Mir geht es selber so, ein Bruder, ein Freund, für mich ein väterlicher Begleiter, der ist uns vorausgegangen. Ich empfinde auch einen Schmerz. Aber was mich gefreut hat, was mich wirklich bewegt, das ist die Traueranzeige. Als die mit der Post kam, musste ich denken, diese Traueranzeige, das ist eine Hoffnungsanzeige. Da steht etwas drin, ich habe es nicht ganz auswendig parat, habe sie jetzt gar nicht da liegen. So sinngemäß, in großer Erwartung auf das Kommende ist am so und so vielten aus diesem Leben abgerufen worden. In Erwartung, in großer Erwartung auf das Kommende. Und das hat unseren Rolf wirklich ausgezeichnet. Eine Erwartung mit 81 Jahren, dass das Größte kommt. Eine Vorfreude. Es steht etwas bevor, ich bin nicht am Ende. Es ist nicht die Frage, wie viele Tage, Monate, Jahre noch, sondern die Freude auf das, was kommt. Es geht auf Jesus zu. Er ist der lebendige Herr. Eine Todesanzeige, die zu einer Hoffnungsanzeige wird. Das ist etwas Großartiges, etwas Wertvolles. Denn unsere Sehnsucht, die große Sehnsucht, die ist gestillt. Es gibt einen Namen, der hier Helfer genannt ist, der Jeshua. Er heißt Jesus. Er stillt unsere Sehnsucht und er gibt uns eine große Freude, unbändige Freude, die unvergleichbar ist. Freude, Wonne, tiefer Grund zum Lob, auch in viel Leiden und auch in großer Not. Eine große Hoffnung, denn wir gehen auf Jesus zu.